Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast Stammtisch Episode 103. Herzlich willkommen. Wir können wieder über Eishockey reden und zwar so richtig. Das ist schön. Wirklich über sportliche reden. Auch ein bisschen abseits. Wir gucken ja immer so ganz, ganz breit in den Münchner Eishockey-Kosmos. Irgendwie am Wochenende ist einer verloren gegangen, lieber Sebi. In den Urlaub oder so ähnlich.
Ja, der Egel hat sich das jetzt sehr verdient. Beide Egelmeiers haben sehr schön organisiert am Wochenende mit, um uns ein schönes Wochenende in Kitzbühel zu machen. Und jetzt haben sie sich mal ein paar Tage zu zweit verdient.
Haben sie. Aber wir wollen ja immer zu dritt hier an diesem Stammtisch sein. Deswegen haben wir uns mal wieder ein bisschen umgehört. Wir sind fündig geworden und erratet mal, wer da ist. Wie nennt man ein weißes Mammut?
Oh Gott. Ja.
Ist okay. Natürlich Helmut.
Ist okay.
Ja, das hast du garantiert auch noch nie gehört.
Den habe ich noch nie gehört und ist tatsächlich das kreativste Intro, was ich je gehört habe.
Natürlich. Ja. Nein, ihr hört schon eine bekannte Stimme aus nicht nur dem Podcast-Kosmos, auch dem Münchner Eishockey-Kosmos mittlerweile. Immer wieder gern gehört und er kommt wie ein Bumerang immer mal wieder gerne bei uns vorbei. Helmut Krebs vom Bull-Podcast. Grüß dich.
Servus. Um in den Lyrics der Band Oasis zu bleiben, hello, it's good to be back.
Wunderschön. Ja. Das hat natürlich auch Sinn, dass du mit dabei bist, denn du hast mit dem Sebi und dem Egel das Wochenende in Kitzbühel beim Red Bull-Salut verbracht und darüber müssen wir reden.
Ja, wollen wir das?
Das ist die andere Frage. Mit was fangen wir an? Abseits des Eises oder auf dem Eis? Wie ist es euch lieber?
Naja, also das Wetter war schön, die Anreise war ein bisschen anstrengend. Wegen des Verkehrs, aber wir haben alles wiedergefunden, wie wir es letztes Jahr verlassen haben.
Ja, ähnlich bei uns. Also die Anreise war überhaupt kein Problem. Wir hatten gegenüber der Halle eine Suite gebucht und das war wirklich Weltklasse. Also Kitzbühel ist sowieso immer eine Reise wert. Muss nicht immer nur zum Eishockey sein, auch gerne mal so. Super.
Ich habe auch gesehen, die Dachterrasse des angrenzenden Clubs wurde einmal mehr geentert. Mit Erfolg, da wurden die Fahnen gehisst. Sah gut aus, muss ich sagen. Sah gut aus.
Ja, haben Nino und Nine sehr schön hergerichtet. Für alle haben sich da super um alles gekümmert.
Wollte gerade sagen, Props an die Organisatoren.
Ja.
Und natürlich auch alle sofort wiedererkannt. Ne? Also ich sag mal, ich glaube, Egel, Sebi, Helmut glaube ich mittlerweile auch. Ihr habt euch schon Namen gemacht da vor Ort, oder?
Ja, ja. Ist so, ja. Aber war eine sehr gesellige Runde. Größere Runde.
Ja. Wie es auch sein soll, Tribünen waren wieder relativ gut gefüllt, was man so gesehen hat. Ich habe es ja von zu Hause aus so ein bisschen verfolgen dürfen müssen. Arbeit hat gerufen. Es soll ja noch Leute geben, die tatsächlich neben Podcasten noch arbeiten müssen. Tja, ich höre raus, das Ambiente war savoir vivre, wenn diese beiden Eishockeyspiele nicht gewesen wären.
Och, es waren ja vier.
Ja, okay, zwei mit Münchner Beteiligung.
Und eigentlich war ja nur eins nicht so der Bringer.
Ich hätte gesagt, zwei Drittel davon, von diesen 120 Minuten. Mhm. Fangen wir doch einfach mal an mit Tag 1, oder beziehungsweise nennen wir mal ganz kurz die Ergebnisse, damit vielleicht hat es ja doch der ein oder andere nicht mitbekommen. Halbfinale am Samstag, München gegen Mountfield 1-7. Dann das zweite Halbfinale war Salzburg gegen Zug 5-3. Kleines Finale dann am Sonntag um Spiel um Platz 3, Zug gegen München 5-4 und das Finale Mountfield gegen Salzburg 2-0. Glückwunsch an die Tschechen zum Sieg beim Red Bull Salut 2022. Aber natürlich gucken wir durch die Münchner Brille auf die Münchner Seite des Lebens und sagen wir mal so, 0-4 nach 20 Minuten gegen Mountfield, das ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich dafür da gewünscht hat, nach den ersten 20 Minuten beim Red Bull Salute. Wie war es? Wie habt ihr es erlebt?
Genauso wie du es gerade beschrieben hast. Also wir saßen da und haben uns gedacht, okay, guter Start. Also das erste Drittel war ja komplett zum Vergessen. Gab ja noch mehr, was da jetzt nicht so gepasst hat, aber ja, also die gute Laune war zumindest zu dem Zeitpunkt kurz mal weg, ne?
Kurz. Ja, man war ein bisschen überrascht. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte mir da einen anderen Start vom Team bisschen mehr erwartet, aber Mountfield, die haben das halt durchgezogen. Die haben, also die waren das ganze Wochenende über, um jetzt mal kurz vorzugreifen, auch gegen Salzburg deutlich das stärkere Team. Und ja, hatten halt auch bei uns das Gute, dass halt dann auch wirklich so gut wie jeder Schuss gesessen hat. Also
nur Kaltschnäuzigkeit? Eher nicht.
Weiß ich nicht. Also die sind schon mit einer guten Truppe angereist. Bei uns waren die Reihenzusammenstellungen ein bisschen anders, als ich sie ehrlich gesagt erwartet hätte. Von dem her hat es wahrscheinlich noch nicht so gut gepasst. Also wir wissen ja auch, dass die Mannschaft jetzt noch nicht so lange zusammen auf dem Eis ist. Wenn ich jetzt hochrechne, Helmut, berichtige mich, ihr hattet Freddy Tiffels im Bulli-Podcast. Das war letzte Woche. Mhm. Und da hat er gesagt, von wegen, sie sind erst seit einer Woche zusammen. Also
also der Transparenz halber, wir haben Sonntag von der Woche aufgenommen.
Okay.
Das Ganze, ja, genau.
Also seit 2 Wochen ungefähr sind sie zusammen und ja. Gut. Und wenn man dann halt nicht ganz so locker flockig reinstartet und die ersten paar Aktionen misslingen, dann geht halt so ein Abend auch mal anders aus. Man muss an der Stelle ja auch sagen, dass mit Mountfield ja nicht irgendwie Frankfurt oder irgendjemand um die Ecke geschaut hat oder Bietigheim oder keine Ahnung, irgendwas, was man klassisch weniger einschätzt, sondern mit Mountfield hat man auch einen sehr guten Kandidaten, der auch in der Champions Hockey League immer mal wieder gute Ergebnisse erzielt und ja.
Ich glaube, es ist gar nicht, dass man nicht das Finale beim Red Bull Salute erreicht, bei so einem hochklassigen Turnier, das mit Zug und Mountfield eben auch wirklich gut besetzt ist, das kann jederzeit passieren. Ich glaube nur, dass ein 1:7 einfach auf dem Papier scheiße aussieht und gibt halt einfach erstmal ein blödes Signal. Natürlich muss man sich die 60 Minuten angucken, da war ein Empty-Net-Goal dabei. Ja, aber es ist trotzdem ein 1:7. Das ist erstmal etwas, was erstmal so ein bisschen trotz Testspielcharakter ein bisschen natürlich die Laune bremst.
Aber es war auch ein Shorthanded-Goal dabei. Also das darf man auch nicht vergessen, das 4:0. Ja, es schaut blöd aus. In der Höhe schaut es extrem blöd aus. Aber wie ihr schon gesagt habt, dieses Turnier ist ja jetzt auch mit guten Mannschaften besetzt. Also Mountfield ist jetzt auch nicht irgendwer. Die sind Hauptrundengewinner in der tschechischen Extraliga gewesen. Und das hat man auch gesehen. Also die sind da von Anfang an mit breiter Brust gestartet, wobei ich beim ERC noch eher so das Gefühl hatte, ja, wir schauen jetzt mal, was los ist. Und dann hat es ja nicht lange gedauert, bis das erste Tor gefallen ist. Also wie gesagt, die Zusammensetzung des Turniers, es ist ja auch der Hintergrund, dass man eben, wie der Sebi jetzt schon gesagt hat, jetzt nicht Teams einlädt, wo man sagt, da können wir jetzt mal alles so testen, wie wir wollen und wir gewinnen trotzdem. Das ist natürlich auch der Plan, dass man entsprechende Reihenanpassungen vornimmt. Und wenn wir uns die Reihen so anschauen, also ich weiß noch, wir saßen ganz entspannt hier in dieser Tennis-Lounge, die der Sebi gerade als Hintergrund hat, und haben dann diese Aufstellung gesehen, das Line-Up, und da kamen schon ein paar Fragezeichen bei uns auf. Aber mei, dafür ist auch eine Vorbereitung da. Aber ich bin auch ganz bei dir, Flo. Es ist Vorbereitung, aber die Frage ist, ob ich mir da 7 einschenken lassen muss.
Die Antwort ist eindeutig nein. Ich glaube, da gibt es nur eine Antwort. Also 7 einschenken lassen muss wirklich nicht sein. Aber wenn wir mal so ein bisschen auf die Reihen gucken, so grundsätzlich mal ein Verteidiger-Duo mit John Blum und Maxi Daubner. Also ich glaube, mit Maxi Daubner kann man jetzt mittlerweile, glaube ich, relativ fest sogar als Verteidiger fast rechnen. Mhm. Die Kombination Kastner-Smith-Ortega finde ich interessant. Die Kombination Parks-Street-Vareika finde ich auch interessant. Also ich finde ziemlich viel interessant. Ich weiß nur nicht, in welche Richtung, wenn ich ganz ehrlich bin. Auch Elis de Sousa und Eder, McKiernan und Seidenberg als Kombination in der Verteidigung auch irgendwie ungewohnt. Natürlich, klar, Ryan McKiernan ist frisch da, aber das Duo mit Seidenberg hätte ich vom Bauchgefühl jetzt erstmal nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Und als vierte Reihe Tiffels, Schütz, Zimmermann. Das ist schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Try and Error, aber natürlich mal ganz, wirklich mal durcheinander würfeln.
Ja, man muss ja auch sagen, dass Daryl Boyle nicht dabei war, Patrick Hager nicht dabei war, da wären natürlich auch entsprechende Spots frei im Line-Up. Und das ist das Ergebnis. Also von der Zusammensetzung Seidenberg McKiernan war ich tatsächlich ein bisschen überrascht. Hat mir auch auf dem Eis, also die Kombination gar nicht gefallen. Ja, aber gut, da kannst du immer diskutieren. Also es gibt ja auch
andere Sportarten. Wir sind ja auch beim Training nicht dabei, ne? Das muss man natürlich auch mal sagen. Wir sind beim Training nicht dabei. Und du musst immer davon ausgehen, dass ein Trainerteam sich was dabei denkt bei diesen Duos oder Trios.
Also zum Ding, es waren ja auch Lutz und Huber nicht dabei. Also es waren ja durchaus auch vier Spieler dabei, nicht dabei, die man eigentlich schon gerne gesehen hätte oder erwartet hätte. Huber mit der Nationalmannschaft unterwegs. Lutz war da, aber...
Also er war anwesend.
Also er war anwesend. Ja, von dem ersten ist ein bisschen was hängen geblieben. Also die vierte Reihe fand ich jetzt auch gerade irgendwie weniger spannend mit Tiffels. Wareika, wie immer bemüht. Aber wie gesagt, ja, gerade in solchen Spielen muss das vielleicht auch mal probieren, die Paradereihe mal auseinanderzunehmen und mal zu schauen, was sonst noch so möglich ist. Die Kombination, aber Sie mir Helmut recht geben, mit Seidenberg und McKiernan, das hat nicht so gut ausgeschaut.
Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, weil nämlich diese Frage auch aufgekommen ist. Matthias Niederberger hat sein Debüt für den EHC noch nicht gegeben. Der ist angeschlagen. Also der war nicht fit, ganz einfach.
Ja gut, aber das war die letzten Jahre bei dem Salut immer so. Sebi, korrigiere mich, dass am ersten Tag quasi so der, ich nenne sie jetzt mal in Anführungsstrichen, vielleicht kommen wir auf das Thema auch nochmal zu sprechen, ist bestimmt ganz spannend, der Herausforderer im Tor startet und am zweiten Tag bei einem möglichen Spiel um Platz 3 oder im Finale der mögliche Starter startet. Also ich meine, dass es die letzten Jahre so gewesen ist und ich sehe jetzt tatsächlich, wenn wir jetzt da kurz mal einen Exkurs wagen, Niederberger natürlich in der Number One Position in dem Fall. Deswegen hat es mich jetzt zumindest an dem Tag nicht gewundert, dass Danny gestartet hat, ist.
Nein, ist so. Also ich war jetzt auch, also um jetzt mal die Parallel zu schlagen, in Salzburg war es genau so. Also das war, da hat auch... das Finale, David Kickert hat dort starten dürfen und Simon Wolf war auf der Bank, vielleicht auch so ein Name, ein Wolf, den man sich eventuell für die Zukunft mal im Hintergrund behält, wäre vielleicht auch ganz spannend gewesen, den nochmal zu sehen irgendwo, aber es ist alles gut. Und ja, aber so viel zum Kader des ersten Spieltags gegen Mountfield, ja.
Dann lass uns den Blick auf Tag 2 werfen, auf das Spiel gegen den EV Zug. Das hatte am Anfang so ein bisschen was von Déjà-vu, oder?
Nein.
Also von der Spielweise her nicht, ne, Sebi, ja, aber genau. Vom Ergebnis absolut.
Also die Spielweise war komplett anders. Also das hat fast noch mehr wehgetan, weil im ersten Spiel gegen Mountfield war ja diese 4-0-Rückstand, der war ja vollkommen verdient. Also das war ja leistungsgerecht, was man da in diesem ersten Drittel gesehen hat. Und gegen Zug, da hatte man selber auch einige hochkarätige gute Chancen, hat die ganz gut hingespielt und hat sich dann halt wieder in guter alter Pierre-Paché-Manier einige Kontertore eingefangen, der übrigens auch da war. Grüße an der Stelle. Vielleicht wollte man ihm dann noch zeigen, dass er nicht ganz unvergessen ist beim EHC. Und dann, ja, dann war es vielleicht jetzt so, dass man beim nächsten Mal, also ich habe mit ein paar Zugern gesprochen und Zug ist ja eigentlich so ein Gegner, den wir ganz gerne, gegen den wir gerne spielen. Den habe ich auch gesagt, Leute, sobald es wieder um was geht, geben wir euch keine 5 Tore Vorsprung, bevor wir anfangen zu spielen, sondern da steigen wir bei 3 ein.
Wobei man auch sagen, so muss Zug war schon auch mit einer sehr guten Besetzung da. Also es war jetzt keine BC, also kein BCD-Line-up oder so. Also das muss man vielleicht auch berücksichtigen. Und Schweizer Meister, ich glaube, da brauchen wir auch nicht viel dazu sagen.
Also, dass das ein hochklassiges Duell ist, da müssen wir nicht drüber reden. Das haben die Spiele in der Champions Hockey League zwischen Zug und München schon gezeigt. Und dass da normalerweise wirklich auch um jedes Zentimeter Eis gekämpft wird, damit, das ist vollkommen richtig. Es stand bis zur 31. Spielminute dann 5:0 für Zug und dann ging der Zug ab, aber halt in die andere Richtung, nur halt einen Tick zu spät. Man muss sagen, die Moral hat dann gestimmt, man ist nochmal auf 5:4 rangekommen. Ja, das letzte Tor war dann eine Sekunde vor der Schlusssirene, aber du musst dich auch erstmal wieder so zurückarbeiten. Und diese 3 Buden innerhalb von, lass uns mal hochrechnen, knapp 5 Minuten, oder sogar 4,5, wenn man es genau nimmt, glaube ich, die musst du dann auch gegen Zug erstmal machen. Also inwieweit war das versöhnlich tatsächlich dann?
Sehr. Also für mich sehr, weil gut, das 5-1, da war ich gerade nicht im Stand. Bei beim 5-0 bin ich aufgestanden. Ich habe mir ein Getränk geholt. Ich habe das ganze Wochenende über versucht, dieses Zipferbier zu vermeiden. Im Stadion beim 5-0 dachte ich mir, okay, jetzt kann man schon langsam mal anfangen. Das ist einem wurscht, das. Und
es war dir wurscht.
ziemlich. Ja, und dann ging's los. Also an der Stelle, falls es sich jemand besser damit fühlt, ihr könnt auch mir die Schuld dran geben. Hätte ich gleich beim ersten Spiel vorm ersten Drittel noch ein Bier gekauft, wäre es vielleicht anders ausgegangen, das Turnier. Aber
also ein Learning, wenn der Sebi kein Bier trinkt, dann kann es für den EHC nicht laufen.
Nein, aber Zipferbier. Also ich meine, das ist ja eine ganz besondere Köstlichkeit. Das ist, das muss man sich für besondere Momente aufheben. Das macht man nicht so oft.
Das ist was für Genießer. Sag's, wie es ist.
Es ist wunderbar. Es ist ganz toll. Vielleicht hätte es geschmeckt
mit einer Leberkäse-Himmel. Ja, höre ich da jetzt raus, dass man Zipferbier vielleicht jetzt nicht hier als Sponsor in den Packmas-Podcast holen sollten.
Och. Sagen wir es mal so, vielleicht für den Münchner nicht die Gaumenfreude überhaupt, ja.
Wir sind auch ein kulinarischer Podcast, wie ihr gehört. Also wir geben gerne Tipps. So vielleicht ist es ja nicht.
Eher so eine regionale Köstlichkeit dort, ja.
Okay. Nein, also, München kam dann nochmal auf 5:4 ran, Torschützen Ben Smith, Chris D'Souza, Yasin Elis und Jonathan Blum. Andy Eder mit seiner ersten Vorlage nach der Rückkehr, Chris D'Souza auch noch mit einer Vorlage. Würde mich tatsächlich zur Frage erstmal bringen, wie haben euch denn die Neuen bisher gefallen? Fangen wir vielleicht mit dem Rückkehrer Andy Eder mal an.
Ist für mich fast ein anderer Spieler. Also ich kann mich noch erinnern, die Saison, wo er weggegangen ist, fand ich schon auch schade, aber war für ihn auf jeden Fall der richtige Schritt. Also was allein schon auch in dem ersten Spiel für Moves ausgepackt hat. Also ich muss da wirklich schwer nachdenken, die bei ihm gesehen zu haben in der Saison, in der letzten bei uns. Also da haben wir einen richtig, richtig starken Spieler zurückbekommen. Ja, weiß nicht, Sebi, wir hatten da auch drüber gesprochen, ne, über Andi.
Wir haben viel über Andi Eder gesprochen an diesem Wochenende. also man hat ja schon relativ viel gesehen, wenn man ein bisschen mehr als nur bei den Münchnern reinschaut. Also der hat bei Straubingen schon auch einiges gezeigt und das hat er auch versucht, hier jetzt aufs Eis zu bringen. Vielleicht bei den Top-Gegnern, die wir hatten, nicht ganz so gut. Und ein Cennoni ist vielleicht auch kein, setzen Sie einen x-beliebigen DL-Backup-Goalie ein. Also man konnte schon erahnen, dass es gut war und er hatte einige super gute Aktionen. Bin ich voll überzeugt. Also der wird uns Spaß machen.
Dann gucken wir mal eins weiter. Andy Eder dann im Spiel gegen Zug als rechter Flügelspieler neben dem neuen Center Chris D'Souza, der kam aus Wolfsburg. Durchaus ja auch mit ein bisschen Getöse, sage ich mal, aus Wolfsburg, was Christian Winkler bei uns in Folge 100 ein ganz klein bisschen relativiert hat. Wie hat er euch denn gefallen?
Mir ist er tatsächlich nicht so aufgefallen. Hat jetzt aber jetzt auch vielleicht auch nicht mit ihm zu tun, weil einfach die Spiele, also ja, also ein paar gute Pässe sind mir aufgefallen bei ihm. Wirkte sehr spritzig. Auch da muss man abwarten, aber prinzipiell schon mal eine sehr gute Ergänzung bei uns.
Ich habe versucht, ihn schon ein bisschen mehr zu beobachten und ich glaube, dass Chris D'Souza genau das Puzzlestück sein könnte, das uns in den letzten Jahren so ein bisschen abgegangen ist, seit Christensen und so weg ist. Also er reibt sich unheimlich gern mit den Gegnern. Also gerade bei Aktionen vorm Tor, der geht auch mal wirklich den anderen wieder mal so richtig auf den Sack, auf die Nerven. Der kann einen Gegner schon auch wieder mal ein bisschen ärgern und triezen und vielleicht auch aus der Ruhe bringen. Das hat mir gerade gegen Zug hat mir das eigentlich echt gut gefallen, weil er da, also das ist genau das, was wir eigentlich so oft angesprochen haben, dass wir eigentlich fast zu brav waren die letzten Jahre. Und Chris D'Souza, der glaubt, ihm gefällt das, dass er da mal ein bisschen Härte vielleicht, also ja, wie sagt man?
So dieses Bad Guy-Image.
Ja, genau.
Ein bisschen.
Genau.
Und mir ist noch aufgefallen, er hat unser Powerplay noch nie so ganz verinnerlicht, was ich an sich sehr positiv finde, weil er hat aus ziemlich EHC-untypischen Positionen aufs Tor geschossen. Und es hat uns in erster Linie gefallen, hat zwar jetzt hinten heraus jetzt nicht viel gebracht, aber ich fand da mal eine Variation schön und es hat aufgefallen, dass er das war. Deswegen, Chris, mach bitte weiter so.
Das ist so dieses Phänomen, wenn man das noch nicht kennt, dann macht man einfach so das, was man auch mal für richtig erachtet. Behalten wir uns im Hinterkopf, würde ich sagen. Ja. Merket auf. Wen haben wir denn sonst noch als Neuling mit dabei gehabt? Ryan McKiernan, genau. Gehen wir eine Reihe nach hinten in die Defensive. Ganz spannend eigentlich, dass er neben jemanden beim zweiten Spiel gespielt hat, den wir quasi als indirekten Neuzugang vielleicht auch nochmal ganz kurz nachher ansprechen können. Kommen wir aber nochmal dazu. Ryan McKiernan, wie schaut es denn damit da aus?
Ja, beim ersten Spiel, wie gesagt, die Reihenkonstellation hat mir nicht gefallen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen eine Abstimmungsgeschichte, die da auch noch nicht hundertprozentig greifen kann. Beim zweiten Spiel mit Appendino in der Verteidigung viel besser, meiner Meinung nach. Appendino auch super. Mir persönlich geht dieser Transfer so ein bisschen, wie soll man sagen, das ist mir nicht laut genug tatsächlich. Wir haben hier einen Spieler bekommen, der in Berlin die Leistung gebracht hat, der Meister geworden ist, der letztes Jahr ja bei Rögle gespielt hat, der Champions Hockey League gespielt hat, die gewonnen hat. Und wir verpflichten diesen und es geht so ein bisschen unter. Also das ist für mich ein absoluter Statement-Transfer, den der EHC da an Land gezogen hat. Und man hört halt nichts. Das ist gut, vielleicht ist es ja auch in Ordnung so, dass man so ein bisschen, dass man da nicht so drauf schaut. Aber ich gehe fast davon aus, wenn es bei gewissen anderen Clubs so einen Transfer gegeben hätte, wäre da ein riesiges Echo gekommen. Deswegen, wir wissen das schon richtig einzuschätzen, glaube ich. Es ist ein Top-Transfer. Mir hat er im zweiten Spiel viel, viel besser gefallen. Er hat eine ganz andere Art, wie er das Spiel aufbaut. Ein ganz anderes Spielverständnis, auch im Vorcheck nach vorne. Auch da werden wir richtig, richtig viel Spaß haben.
Ich glaube auch, er muss da noch ein paar Trainingseinheiten machen, um hier mit dem System komplett reinzugehen. Aber ja, da weißt du, was du kriegst. Also hier Meister Berlin, Meister Rögle, Meister in Wien. Das ist einer, der es kann und das sieht. Und was mir gefallen hat, er versucht, das Spiel aufzubauen. Also auch wenn er vielleicht taktisch noch nicht, das hat mir gefallen, weil er es tut. Also was mir aufgefallen ist, er ist hinten und er baut das Spiel auf. Er steht dann da nicht und überlegt lang, sondern er tut es einfach. Und das gefällt mir. Zwei Spiele abwarten, aber da bin ich mir auch ganz sicher, das ist ein Spieler, der wird in der Liga wieder sehr gut ankommen.
Es ist ja auch ganz wichtig, wir reden hier von zwei Testspielen in Form des Red Bull Salute. Ne? Also ist am 1. September gilt es dann, wenn die Champions Hockey League losgeht. Aber klar, das sind jetzt die ersten Eindrücke, die wir hier gewinnen konnten.
Ich muss auch sagen, wir hatten ja noch zwei Testspieler. Philipp Gräning hatten wir dabei und Quirin Bader. Und vor allem der Herr Bader hat mich echt beeindruckt wieder in diesem typischen, ja, ich kenne den Spielstil und jetzt spiele ich halt hier erste Mannschaft und auch wenn ich irgendwo aus dem Nachwuchs gehe und egal ob ich hier halbe Schweizer Nationalmannschaft spiele in der Verteidigung und gegen den besten Torhüter, ich gehe da trotzdem in die Bande rein und versuche mal, also ich sag's immer wieder, ich bin echt beeindruckt, wie die Jungs hier ankommen, wenn die aus der Akademie kommen und durchstarten wollen. Die haben da richtig Bock drauf.
Die kriegen diese DNA in dieser Akademie mit, das ist brutal. Ja. Das ist brutal.
Und dann einen würde ich zumindest noch ganz gerne, oder zwei kurz noch ansprechen. Zum einen mal Christopher Kolatz, der im Spiel Nummer 2 gegen Zug ins Tor durfte und seinen Kasten sauber gehalten hat. Das macht man auch nicht mal so nebenbei. Also kann man schon noch sagen, Respekt.
Ja.
Und so ein halber Neuzugang, wenn man es ehrlicherweise handhaben möchte. Wir haben den Namen schon fallen lassen, Nicolas Appendino. Da war ja lange Zeit unklar, man hat auch nichts mehr gehört. Wo ist der? Wie geht's dem? Der war schwer verletzt, langer Weg zurück. Jetzt ist er wieder auf dem Eis. Ich muss ganz ehrlich sagen, es freut mich für den Bub erst einmal auf der persönlichen Ebene tierisch, dass er wieder auf dem Eis stehen kann. Und wenn man das, was ich so mitbekommen habe, dafür, dass er so ewig lang nicht dabei war, war das ordentlich.
Naja, da möchte ich jetzt hin. Mittlerweile ist er ja kein Bub mehr. Also, das wird man ihm auch beim Ansehen nicht mehr. Er hat halt jetzt wirklich zweimal Pech gehabt, dass er relativ zweimal sehr früh in der Saison schwere Verletzungen hatte. Was er kann, hat er immer wieder angedeutet. Wenn man jetzt sagt, okay, vielleicht geplant, dass er in der zweiten Liga jetzt mal wieder Praxis bekommt oder mal da durchstarten soll. Also allererstes drücke ich ihm die Daumen, dass er jetzt wirklich mal durchstarten kann, dass da jetzt keine Verletzung mehr dazwischen kommt. Das ist für mich das Allerwichtigste erstmal. Und das Zweite, bei diesem Turnier ist hängen geblieben, er tut alles dafür und es schaut nicht so aus, als wäre das ein Nachwuchsspieler, dem man in der zweiten Liga noch viel beibringen müsste, sondern man hat schon gesehen, dass der auf hohem Niveau DEL kann.
Ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. War tatsächlich einer der wenigen, die mir auch im ersten Spiel schon gefallen haben.
Und was der Daubner für Checks fahren kann. Wahnsinn.
Ja, lad dir die noch mal ein. Ist doch. Ja. Ich warte darauf. Ich freue mich auf die Folge. Ja. Wirklich. Ja.
Wenn es soweit kommen sollte, werden wir dir unmittelbar Bescheid geben.
Ja, das muss dann der Sebi komplett machen. Also das. Als Maxi Daubner Fanboy kann man dich ja schon bezeichnen, auch nachvollziehbarerweise, weil es ist auch so. Also der schmeißt sich rein, egal welche Position er hat. Man hat manchmal das Gefühl, wenn du den ins Tor stellst, macht er genau das Gleiche. Deswegen, ja.
Vielleicht probieren wir es auch mal aus, dass ihm vor dem Spiel jemand sagt, du machst heute 3 Tore. Ich glaube, der wird das tun, weil es ihm angeschafft ist.
Genau,
ja. Genau.
Dann sagen wir doch jetzt hier mal, Maxi Daubner, dieses Jahr Meisterschaft, Champions League und du machst 25 Buden.
Ja, ich weiß nicht, wer es ihm sagen muss. Auf einen unten an der Bande hört er.
Wir können es ja einfach mal probieren.
Ja.
Deswegen sagen wir es einfach mal. Na? Dann wollen wir mal vom Sportlichen einen Schritt wegmachen und gucken mal so ein bisschen aufs Ästhetische, denn natürlich hat der EHC Red Bull München seine Spiele im neuen Jersey bestritten und jetzt sind wir uns mal ehrlich, die großen Veränderungen wird es bei der Corporate Identity nicht geben. Das ist auch nicht zu erwarten. Der Blauton bleibt gleich, das Eigentümerlogo bleibt gleich. Nuancen verändern sich. Allerdings muss ich sagen, dass die Art und Weise, wie man das Jersey dieses Jahr aufbereitet hat, sehr interessant finde, denn den Olympiapark als Skyline mit reinzuziehen für 50 Jahre Olympiapark, finde ich persönlich eine gute Idee. Den SAP-Garden schon mal mit einzubeziehen, finde ich ehrlicherweise auch eine schöne Idee. Ich finde es beim Auswärtstrikot besser gelungen, meine Meinung. Kommt ein bisschen besser rüber. Was mich allerdings stört, sind die roten Akzente. Das ist mir ein Tick zu viel, hätte man auch weiß halten können.
Kommt da hier jetzt dein 60er-Gen durch wegen dem Rot? Oder geht es ja rein um die Details?
Das geht mir rein um die Details. Für mich sieht es so ein bisschen nach, ja, falsche Fülltaste bei Photoshop gedrückt.
Ja, wenn man es konsequent gemacht hätte, dann hätte man es ja beim Auswärtstrikot auch rot gemacht. Und ich finde tatsächlich diese roten Streifen da in den Socken, das finde ich ganz, ganz schrecklich.
Also die an den Handschuhen, die siehst du bei den meisten Spielern nicht, außer bei Conny Abelshauser.
Ja, aber das klärt sich ja bald. Ja.
Komm, und die an der Seite, ach mein Gott.
Ich meine die an den Socken, an der Seite. Ach so, ja. Hast du es gesehen? Also das, ich finde, das passt irgendwie so, ach, weiß nicht.
Ja, nein, aber wenn der soll. Geldgeber halt mindestens einen kleinen roten Streifen da drauf haben will, dann soll er den kriegen. Also ich meine, andere Geldgeber, andere Vereine wollen, dass das Trikot in dem scheiß hässlichen Grün angestrichen ist. Also das ist
auch ein Thema am Wochenende. Ja. Naja, nee, es ist tatsächlich, also klar, Hintergrund Olympiapark, ich liebe den Olympiapark, ich finde es toll, wenn der auch auf dem Trikot entsprechend repräsentiert wird. Ich hätte es aber auch schön gefunden, unsere alte Halle auf dem Trikot zu sehen, also was heißt alte, noch aktuelle Halle. Es gibt ja in der App quasi eine Skizze, wenn man da schaut, oben links, dann hätte man so diese Verbindung zwischen der alten Halle und dem SAP-Garden. So ist es der Olympiapark oder in dem Fall, glaube ich, die Olympiahalle, wenn man genauer hinschaut.
Nee, Stadion. Halle
ist okay.
Das Olympiastadion.
Ich meine, es ist die Halle. Weil unten diese Striche noch unter dem Zelt da
sind. Oh ja, stimmt. Ja.
Gut, whatever. Sagen wir mal, das ist der Olympiapark und das ist auch wunderbar natürlich. Ne? Aber mir gefällt tatsächlich das Auswärtstrikot auch besser, weil eben diese Schattierung unten, die haben sie irgendwie besser eingearbeitet. Aber wie du schon gesagt hast, Flo, es wird sich nie so viel ändern. Man kann es auch so sehen, es sind jetzt keine, also zumindest bei Heim- und Auswärtstrikots, jetzt keine Experimente geplant, wie an anderen Standorten, wo man vielleicht sagt, nee, das ist jetzt nicht so eine schöne Farbe, die passt jetzt ja nicht so zu. Ja, wir werden ja auch dieses Jahr bestimmt wieder ein Special-Trikot bekommen, ob es jetzt Weihnachten ist, ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung.
Wings for Life, World Run. Wings
for Life, World Run, natürlich, genau, aber ja. Ich würde sagen, es ist jetzt nicht das hässlichste Trikot, das wir hatten. Es ist aber jetzt auch nicht das schönste. Also es ist ein solides Trikot. Kann man drin Meister werden.
Und ich finde, die alte Halle, die könnte man einfach nächste Saison irgendwo, bevor es in die neue Halle geht, nochmal würdigen
auf dem Trikot. Ja, absolut.
Das passt jetzt schon so.
Ja, das, was am ehesten noch auffällt bei dem Trikot, ist die wirklich sehr, also für meinen Geschmack, überdimensionierte Nummer auf der rechten Schulter.
Es ist so toll. Es ist
also aus Radiosicht auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, das haben sie nur fürs Radio gemacht. Selbst, ja. Ich glaube, selbst die Namen sind größer.
Also man kann die Namen lesen, man kann die Nummern lesen. Man kann eine 1 von einer 7 unterscheiden.
Es fehlt ja eigentlich nur noch, dass wie bei NHL auf der PlayStation dieser Name oben über dem Kopf irgendwie angezeigt
wird. Ja. Das kommt dann im SAP-Garden quasi auf dem Screen.
So ist es. So wollen wir das. Ja. Da müssen wir gar nicht mehr nachdenken.
Aber da kommen wir. Aber das ist eigentlich die wunderbare Überleitung, denn als hätten wir es geplant oder als hätte der EHC Red Bull München es gewusst, dass wir am heutigen Dienstagabend eine Aufzeichnung haben. Denn es gibt erste Aufnahmen oder Animationen des SAP-Gardens von innen. Und die könnt ihr sowohl auf unseren Social-Media-Kanälen sehen, als auch natürlich auf denen des EHC Red Bull München, als auch auf denen des SAP-Garden, ist ja vollkommen klar. Und parallel dazu hat der EHC Red Bull München beziehungsweise hat die Stadion GmbH bekannt gegeben, dass es ab dem 7. September die SAP-Garden Experience Center geben wird, also in unmittelbarer Nähe der Baustelle, wo man sich dann das Ganze quasi auch in der virtuellen Realität nochmal genauer anschauen kann, besser informieren kann. Wenn ich das richtig verstanden habe, sogar platzgenau die Sicht auf das Eis schon mal sich zu Gemüte führen kann. Und was ich persönlich auch ganz spannend finde, neben den Animationen des Eishockey-Basketball-Modus aus dem Innenraum, auch ein erstes Mal eine Animation der einen Trainingshalle, die eine Tribüne bekommt. Denn, das muss man ganz deutlich sagen, es sind drei Trainingshallen. Eine davon ist aber auch für den Wettkampfmodus ausgelegt, also mit Tribüne. Und auch dort hat man eine erste Animation gesehen. Und jetzt würde mich mal so interessieren, euer erster Eindruck des Innenraums. Also man muss vielleicht noch dazu sagen, was wir schon wussten, ist quasi dieses neue Tribünensystem, ne, höhenverstellbar und Bundle bleibt stehen, haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber jetzt natürlich haben wir das erste Mal dieses Rendering des wirklichen, kompletten Innenraums. Vielleicht, Helmut, spiel ich den Puck mal zu dir rüber.
Ja, ich nehme ihn gerne auf. Ja, mega gut. Also, es ist einfach eine super Halle. Es wird einfach eine super Halle. Also, es ist natürlich erst einmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich meine, klar, es sind ja Animationen, ne? Finde, die haben sie aber richtig gut gemacht. Ich freue mich darauf. Seitdem das rausgekommen ist, ich freue mich darauf. Auch über diese etwas kleinere Halle. Da werden wir sicherlich auch öfters mal drin sein, um den Nachwuchs eben anzuschauen, ne, Sebi? Haben wir auch schon besprochen am Wochenende.
Ja. Schön wäre vielleicht auch mal eine Damenmannschaft.
Ja, absolut, absolut. Und also das, die Eindrücke, also es wird ein super Premium, eine super Premium-Halle. Was mir allerdings aufgefallen ist, ich mag mich täuschen, dieser Videowürfel, der ist, glaube ich, noch nicht final geplant, weil ich meine, wie gesagt, mag mich täuschen, bei dem Bild mit der Basketballausstattung scheint mir der ein bisschen größer. Aber gut, das sind kleine Details.
Ich dachte auch, dass der runder wird, aber das sind, wie gesagt,
kleine. Ja, ich denke auch, dass der runder wird, weil du halt an den Ecken gar nichts siehst.
Ja, jeder, der halt schon mal irgendwo in so einer großen Halle war, in so einer neuen Multifunktionshalle, sei es jetzt in Berlin oder ja, die in Köln ist nicht mehr ganz so modern, aber ja, oder auch im Skandinavium dabei war, in Göteborg. Es gibt ja tolle Hallen in Europa. In der DEL gibt es jetzt dann bald eine zweite tolle große Halle.
ja, es ist halt so ein bisschen NHL-Feeling, ne? Das muss man schon auch sagen. Und diese Halle ist absolut höchster Standard.
Man fühlt ja so ein bisschen, man hat ja schon seine Erfahrungen gemacht mit diesen Hallen und da freut man sich dann einfach noch mehr. Und schön finde ich auch, wenn man die Fotos genau anschaut, da hat man es jetzt geschafft, dort wenigstens mal in der Umrandung so ein richtiges Ergebnis einzublenden, wie man sich das so als EHC-Fan dann auch will. Ja. Und also ich hatte ja erst befürchtet, dass dort auch der Tabellenführer der EHC-App vielleicht schon führt auf den Bildern, aber.
Mein erster Gedanke tatsächlich bei diesem Rendering war, das wirkt wie die in Anführungszeichen perfekte Halle von EA Sports NHL, vom Videospiel. Es gab doch immer diese neutrale Halle, wenn es keine Originalhallen gegeben hat.
EA Sports Arena, 18.000 Zuschauer, ich weiß genau, was du meinst, ja.
Also so vom Grundstil, ne? Was immer so ein bisschen, also Allzweckwaffe. Ja. Mein erster Eindruck war auch davon tatsächlich, aha, Innenraum Allzweckwaffe, aber so gemacht, dass es höchsten Ansprüchen genügt. Die Details, die man auch sehen kann, Zuschauerränge wirklich bis ganz nach unten, dass du ans Plexiglas hämmern kannst. Das ist auch das, was eigentlich direkt ins Auge sticht, das, was wir uns eigentlich auch gewünscht haben. Dann ein Oberrang, wo man, glaube ich, auch davon ausgehen kann, dass es ähnlich wie in Düsseldorf ist, wenn ein bisschen weniger Zuschauer kommen, dass dann Vorhang runterkommt, dann machst du erstmal unten die Schüssel voll.
Da kommen nicht weniger Zuschauer.
Natürlich nicht. Auf einer Seite die VIP-Lounges, ansonsten, was man auch schon erkennen kann, glaube ich, modernste Beleuchtungstechnik. Und ein kleines Ding, und da lege ich einfach nochmal wieder den Finger in die Wunde. Wo ist das EHC?
Ja.
Ich sag's einfach mal. Wo ist das EHC?
Also die Salzburger haben es bekommen am Wochenende. Mhm. Also es wurde ja relativ, also für Unbedarfte, aber es ist halt mal wieder aufgefallen. Es hat halt Red Bull München gegen den und der EC Red Bull Salzburg gespielt. Warum kriegen die das? Ich will, dass sie das auch nicht haben dürfen.
Oder dass wir es halt alle haben. Ne?
Ja.
Wäre natürlich der Optimalzustand.
Ja.
Ja. Aber das ist etwas, was ins Auge gestochen ist. Ansonsten, vor allem vielleicht nochmal der Blick auf die Trainingshalle, wirkt schon sehr, sehr cool. Ne? Also auf der einen Seite eine Tribüne, ich glaube mit 7 Reihen, würde wahrscheinlich für den Testspielbetrieb und für die Jugendmannschaften auch reichen, aber du hast die Option, ansonsten sehr hell, sehr modern, so wie man es benötigt. Also ich bin sehr, sehr gespannt und wie gesagt, das kommt ja nicht nur dem EHC Röpke München zugute, sondern dem Breitensport inklusive auch des EHC München e.V. haben wir ja auch schon drüber gesprochen.
Fehlen uns noch Bilder von der Jackson Bar.
Das ist richtig.
Ja.
Das ist das, auf das, was wir als nächstes noch hoffen.
Ja.
Und die Podcast-Ecke natürlich. Das heißt, die Ecke, die Lounge, die Packmas-Lounge.
Cool.
Wo natürlich die Bulli-Kollegen jederzeit willkommen sind, ist ja vollkommen klar.
Alle vor allem die mit Dauerkarte, ne?
Jeder ist willkommen.
Da ist jeder willkommen. Richtig. Sonst noch was zum SAP-Garden und dem Experience Center. Also nochmal, ab 17.09. ist der geöffnet und ich, wenn ich es richtig verstanden habe, kann man sich da vorab anmelden, quasi, dass du dann auch wirklich da das komplett nutzen kannst. War zumindest das, wie ich das gelesen habe.
Das bietet sich doch an für einen Podcast-Ausflug, ja?
Eigentlich schon.
Mhm. Falls uns jemand zuhört, wir werden uns noch anmelden, aber wir melden schon mal Ansprüche an.
Ja.
Liebe Grüße an die Red Bull Stadion München GmbH.
Wird super, diese Halle. Ich freue mich so drauf. Nicht, weil ich jetzt die alte Halle nicht mag, liebe die auch, aber es ist der Next Step.
So.
Ja, Gilbert, unter uns Klosterschwestern, wir beide sind große Freunde vom Lawnmower 4.0 von Manscaped, dem besten wasserdichten Intimrasierer aller Zeiten, oder?
Auf jeden Fall.
Aber was man natürlich sagen muss, das ist Trockenrasur. Wenn ich dir jetzt sage, dass es etwas Neues für die intime Nassrasur gibt.
Dann möchte ich jetzt schon mal mehr wissen, weil wir kennen nur die Trockenrasur.
Ganz genau, nämlich ganz neu im Sortiment von Manscaped ist das Ultra Smooth Package. Das beinhaltet ein sanftes Peeling für den Intimbereich, den Crop Exfoliator. Damit bereitet man quasi die Haut so ein bisschen drauf vor auf die Rasur. Dann gibt's das Crop Gel, ein transparentes Rasiergel. Ne? Das ist dann die Vorbereitung auf das Prozedere. Und ganz neu mit dabei ist The Crop Shaver. Das ist der Nassrasierer für den Intimbereich. Der wurde speziell eben für die Leistengegend entwickelt. Er verfügt über 3 Präzisionsklingen mit extra breitem Gleitstreifen und einem schwenkbaren Kopf. Das heißt, du kommst wirklich an alle Stellen richtig gut hin. Also das ist mal wieder High Class von Manscaped.
Hört sich auf jeden Fall gut an, aber jetzt hast du 3 Sachen aufgezählt, aber so wie ich unsere Freunde kenne bei Manscaped, kann das nicht alles gewesen sein.
Natürlich nicht. Ne? Also ihr bekommt noch 6 Ersatzklingen dazu, kostenfrei mitgeliefert und ein passendes Aufbewahrungsetui für den Rasierer. Dementsprechend hast du vollkommen recht, so ein Package muss abgerundet werden.
Das haben sie mal wieder geschafft. Da müssen wir gleich mal schauen, was das im Onlineshop kostet, aber ich bin mir sicher, dass unser Code da auch gelten wird, oder?
Natürlich gilt der Packmas21 ist der Code im Manscaped Shop. Damit spart ihr 20%, bekommt auch noch versandkostenfreien Einkauf. Und was mir an der Stelle noch wichtig ist zu sagen, alle Produkte sind vegan, also komplett pflanzlich. Es gab keine Tierversuche dabei und alle Produkte sind auch sulfatfrei.
Da sind wir ganz besonders stolz drauf, so einen Partner zu haben, der sich ja nicht nur um das Thema Hodenkrebs ja auch kümmert, sondern eben auch da up to date ist, was die Lage, sage ich mal, auf dem Planeten angeht.
Genau so ist es. Also, Packmas21, klickt euch rein, spart und gönnt euch dieses Performance-Upgrade von Manscaped.
Man kann Karten kaufen. Können wir jetzt zum wichtigsten Thema überhaupt kommen an diesem Abend? Man kann Karten kaufen und jeder sollte sich Karten kaufen, der in der Stadt ist.
Genau, für die ersten 10 Heimspiele, DEL und vor allem CHL, denn die CHL ist das, was als allererstes natürlich wieder ansteht in dieser Saison. Und das erste Heimspiel in der Champions Hockey League München startet dazu mit 2 Auswärtsspielen. Erstmal bei den Rapperswil Jona Lakers und dann bei Slovan Bratislava spielt hier mit 1.9. und 3.9. Und dann haben wir ein Heimspiel-Doppel eben gegen Rapperswil Jona und Bratislava jeweils am 8.9. und am 10.9. Und vor allem der Sibi ist extrem heiß drauf. Das haben wir quasi vorab, bevor wir hier diese Aufzeichnung gestartet haben, schon gemerkt.
Bei dem aber ich kann nicht wahr sein, das wird so ein kleiner Wermutstropfen. Ich bin einfach nicht in der Nähe.
Das ist böse. Das ist wirklich schade. Es tut mir auch wirklich in der Seele weh für dich.
Ja.
Aber du wolltest trotzdem das Thema Königsklasse anschneiden.
Ja, natürlich. Also ich meine, wenn es losgeht, ich will da jetzt einfach nochmal Werbung machen und alle nochmal irgendwie versuchen, mit drauf heiß zu machen, weil auch das hat mir jetzt gerade das letzte Wochenende wieder gezeigt. Das ist, es soll schon ein bisschen despektierlich rüberkommen, aber die Top-Teams der anderen Nationen interessieren mich wirklich deutlich mehr und es ist wirklich schöner zum Anschauen als manche Kollegen aus, also Schwenningen, Bietigheim. Das ist halt jetzt, dann schaue ich halt doch lieber Zug an oder dann will ich mal Bratislava sehen oder eben Tampere, bevor ich dann die Iserlohn Roosters wieder bei uns im Stadion rumfahren sehe.
Jetzt hast du aber bald alle durch, oder? Alle Teams.
Hey, wir hätten eigentlich eine Stricherliste machen müssen. Einfach eine Stricherliste und gucken, abhaken, den hat er gebasht, den hat er gebasht, den
hat er gebasht. Nein, ja. Gar nicht. Also ich...
Es ist Königsklasse, ne? Also jetzt, ihr habt zwar noch kein Phrasenschwein, aber ich sage es jetzt mal trotzdem, da gibt es keine schlechten Mannschaften. Das ist, wenn du dich allein schon in der Gruppe durchsetzt, das ist auch schon mal eine Aussage in Eishockey-Europa. Mhm. Und ich verstehe das tatsächlich auch immer noch nicht, dass diese Champions Hockey League immer noch nicht so angesehen ist, wie sie eigentlich angesehen sein sollte, weil das wirklich Top-Spiele sind. Ich weiß noch, letztes Jahr, wo wir gegen Rögle gespielt haben, vor der DEL, das war das erste Spiel, wo ich mir gedacht habe, hey, mega, mega. Das ist einfach, hat auch damit zu tun, dass es Teams gibt, die einem halt auf Anhieb nicht so viel sagen. Wenn ich jetzt sage, Rapperswil-Jona, wenn ich das so sage, dann muss man wahrscheinlich erst einmal googeln oder schauen, wer das ist. Slovan Bratislava, ähnlich, ne? Das sind halt einfach Namen, die noch nicht so geläufig sind. Das ist noch eine Sache, die sich ein bisschen einspielen muss. Wenn diese Clubs, bekannte Fußballclubs noch dran hätten an dem Club, wäre es vielleicht ein bisschen einfacher, aber vielleicht liegt es auch daran. Ich finde diesen Wettbewerb immer noch toll. Ich finde es auch toll, dass der EHC immer mit dem Ziel auch reingegangen ist, die letzten Jahre so weit wie möglich zu kommen. Ja, ich meine, es ist auch eine Belastung für die Saison mit den vielen Spielen. Deswegen, ich auch da gerne gewinnen dieses Jahr.
So bald wie möglich.
Ja, oder ich meine, oder habt ihr eine andere Auffassung von der Champions Hockey League? Warum? Null. Warum ist die immer noch nicht so, hat die immer noch nicht so diesen Stellenwert?
Ich glaube tatsächlich, dass es wirklich das Thema ist, dass die Namen einfach noch nicht wirklich geläufig sind. Ich habe den Eindruck, dass zumindest langsam so Namen wie Frölunda oder Tampere oder na, so oder der SC Bern, das kriegt langsam so ein bisschen was.
Na, also, der müsste mal wieder so, mitspielen, der SC Bern.
Der müsste mal wieder mitspielen. Das ist das große Problem an der Geschichte. Aber die Lions Zürich oder sowas ist. Das sind schon mittlerweile, ich sag mal zumindest, ein bisschen über den Kern hinaus sagen die Namen langsam mal was. Aber es ist halt noch weit, weit entfernt. Das Problem ist halt einfach, du fängst halt quasi mitten im Sommer an. Das ist natürlich noch, wenn das Ding am Laufen ist, dann muss es erstmal jemand mitbekommen und dann, wenn es doof läuft, ist dann schon wieder vorbei.
Es wäre vielleicht auch mal ganz praktisch, wenn mehr deutsche Mannschaften mal deutlich über die Gruppenphase hinauskommen würden, um mal so ein allgemeines Interesse auch in der DEL oder bei den deutschen Eishockey-Fans dafür aufzubringen. Solange das immer nur eine Mannschaft ist, die weit kommt und die anderen verabschieden sich in der Vorrunde, ist es halt für viele nur ein Testspiel, weil für die meisten DEL-Mannschaften aus den letzten Jahren die Champions Hockey League einfach im Oktober vorbei war.
Ja, München kann es nicht immer alleine machen.
Ja, also ich meine, Berlin darf ja durchaus auch mal mit und Wolfsburg könnte auch die Gruppenphase überstehen. Auch gut, super.
Haben wir nichts dagegen. Ja. Vielleicht ist das tatsächlich der Hebel. Also, muss ich auch ganz ehrlich sagen, vielleicht ist das tatsächlich der Hebel, wenn da einfach mal nicht nur ein Team, respektive München, da weiter nach vorne kommt, sondern einfach auch mal Mannheim, Berlin, im Best, also Mannheim dieses Jahr ja nicht dabei, aber in dem
Fall
jetzt Berlin oder auch Wolfsburg, zumindest mal Achtelfinale, vielleicht mit ein bisschen Glück auf Viertelfinale. Auf Straubingen bin ich gespannt. Mit ein bisschen Glück flutschen die auch einmal durch. Wäre auf alle Fälle schon mal nicht verkehrt. Wäre auf alle Fälle mal die Möglichkeit, das Ganze auch ein bisschen in der breiteren Öffentlichkeit nochmal darzulegen. Fakt ist nochmal der ganz, ganz große Aufruf. Champions Hockey League in München, hingehen, besseres Eishockey gibt es maximal in den Playoffs. So.
Statement. Dann ein bisschen, ich habe mal schauen, wie unsere Gegner so gespielt haben. Also so.
Hau raus, komm,
bevor wir auf die Zielgerade einbiegen. Ja, da bin ich die ganze Zeit schon gespannt drauf,
Sieben. Habe ich. Also ich habe jetzt mal kurz geschaut, wer bei uns noch so mit dabei war. Gruppe C, Tappara Tampere, hat bis jetzt auch 2 Testspiele gemacht. Also wiederholen nochmal von vorher. EHC München 2 Testspiele, einmal 7-1 gegen Mountfield aus Tschechien und einmal 5-4 gegen Zug aus der Schweizer Liga. Tampere hat 2 Testspiele gemacht, einmal gegen Hämeenlinna haben sie 3-2 gewonnen und 1 noch gegen Ilves Tampere, das haben die auch 3-2 gewonnen, also starten hier schon mal mit 2 Siegen rein. Rapperswil hat erst 1 Spiel gemacht, aber auch 3-0 gewonnen gegen Lugano. Bratislava ist noch gar nicht gestartet in die Testspiele. Also das wird dann vielleicht nochmal eine Nummer spannender, wenn das losgeht. Da kann man sich irgendwie gerade noch recht wenig vorab holen. Genau. Und wenn wir bei der Champions League sind und wir ja auf die anderen Teilnehmer ein bisschen schauen wollen, können wir noch mal kurz. Die Eisbären sind beim Dolomiten Cup gestartet. Da waren wir Münchner auch schon dabei. Die haben dort den 2. Platz gemacht, haben einmal gegen Biel gewonnen, 3-2. Und dann auch mit 4-1 gegen ein Team aus Tschechien verloren, gegen Pardubice. Genau. Wolfsburg gewinnt 3-2 in Bremerhaven und die 2 Buchstaben von der Donau, die haben gegen ihren Kooperationspartner 5-3 gewonnen gegen Landshut. Genau.
Das war das Ergebnis-Update mit Sebi.
Ja, ich habe mir da schon, ja, weil es ist ja, ich habe mir eigentlich gehofft, dass man da vielleicht sogar noch so ein bisschen mehr ablesen kann oder sich schon ein bisschen anders drauf vorbereiten kann oder das das Ding, also es ist ja nicht so, unsere Gegner sind jetzt, also auf jeden Fall, ich sag's jetzt mal, Slovan Bratislava hat noch nicht gespielt, aber die 2 Gegner, an denen man rein vom Namen her vorbei muss, um weiterzukommen, wenigstens an einem von beiden. Die sind beide mit Siegen gestartet. Gegen auch nicht die schlechtesten Teams. Also
ja, ich sag ja, wenn du in der Gruppe auch durchkommst, das ist auch schon mal ein Statement. Ja.
Absolut. Muss aber auch der Anspruch von München mittlerweile sein, oder ist es? Müssen wir ja nicht drüber diskutieren.
Und es ist schön, dass es so ist.
Ja. Sind wir wieder beim Thema nie vergessen, wo man herkommt. Deswegen auch mal happy sein, was man jetzt auch hat, dass man einfach diese Ansprüche einfach anmelden kann. Wir biegen auf die Zielgerade ein von diesem Stammtisch Nummer 103 und ich habe noch ein ganz tolles Thema, vor allem für Sebi. Auch in der kommenden Saison wird die Tabelle der Deutschen Eishockey-Liga über Punktequotient errechnet. Auch der Helmut dreht ab.
Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt im bei uns im Bully-Podcast gesagt habe, mein Gott, bin ich froh, wenn dieser Punktequotient weg bin. Und jetzt machst du mir das hier kaputt.
Ja. Es tut mir leid, er bleibt in dieser Saison.
Das ist echt Müll. Also da bin ich...
Nee.
Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass der einfach wegkommt und nur, wenn er wirklich absolut notwendig ist, weil irgendeine Mannschaft aus Corona-Gründen mindestens mal 3 Spiele nicht machen kann. Selbst bei 2 Spielen würde ich ihn weglassen.
Aber aus genau aus den Gründen, als Corona-Rettungsanker wird dieser Quotient verankert und bildet die Grundlage in der neuen Saison für die Errechnung der deutschen Eishockeyliga-Tabelle. Und parallel dazu bleiben auch oder werden die Notlizenzen weiterhin bedient. Das heißt, sollte ein Team weniger als 15 Lizenzspieler haben, dürfen sie auffüllen mit Leihspielern U20 aus DEL, DEL2 oder Oberliga oder aus dem eigenen Nachwuchs. Und diese Spielerlaubnis der Leihspieler ist dann begrenzt auf 14 Tage, kann nochmal um 14 Tage erweitert werden, aber quasi so nochmal als Rettungsanker, na, dass der Spielplan möglichst aufrechterhalten werden kann.
Das heißt jetzt, und dass ich jetzt als Team, bei dem es gerade nicht so läuft und der schwere Gegner vor sich hat, sich mal wieder in irgendeine Auszeit retten kann und im besten Fall diese Spiele wieder mal nicht nachholen muss. Vielleicht war es Zufall, vielleicht war es genauso gewünscht. Aber so mancher Abstiegskandidat hat interessante Spiele nicht spielen müssen und sich damit wahrscheinlich seinen Punktekoeffizienten gut verbessert in der vergangenen Saison.
Wir wollen jetzt mal den Teufel nicht schon an die Wand malen, bevor die Saison schon nicht gestartet hat. Also Fakt ist, es ist gut, dass der Puck wieder übers Eis flitzt. Es ist gut, dass in 2 Wochen dann die Champions League startet. Dann sind wir endlich wirklich wieder heiß auf Eis. Ansonsten, gibt es sonst noch irgendwie Sidecuts, Shortcuts, die wir loswerden wollen müssen? Bis auf, dass in München gerade ein wunderbares Sportfestival steigt und man einfach sieht, dass in München Sportbegeisterung da ist, wenn man den Sport in den Mittelpunkt rückt.
Ich habe mich nicht viel damit beschäftigt. Sind da wirklich viele Zuschauer so am normalen Spiel? Also, dass ein gratis Eröffnungskonzert viele Leute anlockt, hätte ich mit erwartet, aber ich war jetzt mit anderen Sachen beschäftigt am Wochenende. Ist da wirklich so viel los?
Also, was man sagen kann, dass vor allem die Straßenevents sehr, sehr, sehr gut besucht waren. Also sei es Straßenradrennen, Marathon, die Leichtathletik hat ja erst am Montag begonnen, da war ich in der Abendsession. Da war es noch nicht so extrem voll, wobei es auch daran liegt, dass natürlich die noch nicht die großen Entscheidungen gefallen sind. Aber soweit ich gesehen habe, heute an diesem Abend, an dem wir aufzeichnen, Dienstag, der 16., nur so mal gesagt, meines Wissens waren da 40.000 Karten für die Leichtathletik abgesetzt. Das ist schon eine Hausnummer und Beachvolleyball voll, Ruderregatta teilweise ausverkauft. Okay. Also die Begeisterung ist da.
Das ist cool. Stimmt, da habe ich Fotos gesehen, dich beim Marathon. Hat es fürs World Wings for Life Trikot nicht gereicht. Musst mal wieder den anderen Schmarrn anziehen, gell?
Wer weiß. Ich habe den Marathon nicht gelaufen. Ich war nur beim Run of 22. Das sind 10 Kilometer. Das war eine Marathonrunde, weil die sind ja viermal gelaufen. Okay. Ich bin die Strecke einmal gelaufen.
Gut.
Hat gereicht bei den Temperaturen im
Übrigen. Ja. Hättest du mal was gescheites Ozon.
Jetzt so geschwitzt.
Ja. Weißt, die Sache ist ja die. Ziehe ich das Trikot A an, Oder Leihwahl A kriege ich von B aufs Maul. Ziehe ich es B an, kriege ich von A aufs Maul.
Ja, der Social-Media-Profi hat halt beide dabei.
Ach so, ich hätte mich quasi währenddessen noch umziehen sollen.
Ja.
Okay, gut. Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Nein, das soll es dann, glaube ich, auch gewesen sein mit Parkmanns Podcast Stammtisch Episode Nummer 103. Wieder mit, Helmut, eigentlich bist du schon ein halber Bulli, halber Parkmanns-Mitarbeiter.
Ich wollte gerade sagen, halber Bulli-Mitarbeiter, ne? Ist,
wir schneiden immer eine Scheibe mehr von dir ab.
Ja, das Ganze versuchen. Nein, ich bin immer sehr gerne bei euch. Ich hoffe, dass wir uns auch bald mal in Persona treffen in der Halle oder auch gerne in einem etwaigen Biergarten. Oder einfach mal so. Also ich glaube, bei uns gibt es immer gute Themen, die wir diskutieren können, wie man ja auch jetzt knappe Stunde.
Ja. Ne? An der Stelle mache ich auch schon mal Werbung für den Helmut oder in eigener Sache voraus. Also wer den Helmut gerne hört, er wird auch zusammen mit dem Pascal das Eröffnungsspiel aus Köln fürs Fanradio kommentieren.
Ja. Ja, ich freue mich da extrem schon drauf. Ich war bei einem Eishockeyspiel tatsächlich noch nicht in Köln. Ich war mal für ein Konzert da und war die Halle schon ganz knackig. War ganz schön. Und da freue ich mich schon extrem drauf. Auf den, wann ist es? 15. September, ne?
Also, ihr seht schon, Helmut ist im Münchner Eishockey-Kosmos mittlerweile auch ordentlich verbandelt. Also da sind die Tentakel sind ausgestreckt zum Helmut rüber. Nein, schön, dass du wieder an diesem Stammtisch Platz genommen hast. Immer wieder gerne. Sebi, ich sage auch danke an dich natürlich. Wie immer, Inventar. Liebe Grüße an den Egeln natürlich in den wohlverdienten Urlaub. Mal gucken, wann wir den wieder einfangen können. Ansonsten verbleibt uns eigentlich wieder nur der Hinweis, Facebook, Twitter, Instagram. Abonniert den Podcast, empfehlt ihn weiter, lasst 5-Sterne-Bewertungen da. Hört gerne bei den Kollegen vom Bulli-Podcast natürlich rein. Zuletzt Fred Tiffes zu Gast. Das lohnt sich. Ja, und ansonsten verbleiben wir mit den allerbesten Grüßen vom Eishockey-Stammtisch Münchens. Bleibt's gesundheitlich negativ, bleibt's mental positiv und im Münchner Eishockey-Kosmos gilt vor allem eins. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
Servus. Ja, ciao. Wir sind